SWR 2 Tandem.
Guten Abend, mein Name ist Viktoria Merkulova. Wie viele Dudenbücher stehen denn bei Ihnen so im Regal? Das gelbe Rechtschreibwörterbuch der deutschen Sprache finden Sie ja auch im Netz. Hilft auch mir immer wieder vor Moderation, wenn ich einige neue oder alte Wörter nachschlagen muss. Und Katrin Kunkel-Razum ist Chefredakteurin des Dudens, bei mir heute zu Gast. Hallo Frau Kunkel-Razum.
Hallo Frau Merkulova, recht schönen guten Abend.
Hand aufs Herz, wie oft müssen Sie selbst auch mal im Duden ein Wort nachschlagen?
Fast täglich, um ehrlich zu sein.
Ach, wirklich? Was haben Sie denn heute genau. Schon nachgeschlagen?
Ja, also heute tatsächlich noch nicht. Aber es kommt schon tatsächlich sehr häufig vor. Also gerade wenn wir über getrennt und Zusammenschreibung diskutieren. Ich glaube, das kennen viele von Ihnen, dass das nicht so ganz einfach ist. Ja, und außerdem hat ja jeder so seine Wörter oder ihre Wörter, bei denen man jedes Mal wieder stutzt und nochmal nachguckt.
Das heißt, Sie machen das auch im Privaten?
Durchaus, ja.
Gibt es denn ein Lieblingswort aus dem Duden?
Das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Immerhin hat der gedruckte Duden 148.000 Stichwörter. Und da eine Auswahl zu treffen, ist natürlich ganz schwierig. Aber ich mag sehr das Wort Augenweide zum Beispiel. Das ist jetzt natürlich nicht rechtschreiblich schwierig, aber ich finde, es klingt so schön und es bezeichnet so was Schönes.
Katrin Kunkel-Razum heute bei SWR 2 Tandem zu Gast. Sie sind Duden-Chefredakteurin und ich möchte sehr gerne mal kurz hinter die Kulissen schauen. Wie viele Leute arbeiten denn in der Duden-Redaktion?
Also in der Redaktion selbst arbeiten ungefähr 15 Personen. Dabei sind allerdings einige, die jetzt nicht Wörterbücher oder Grammatiken machen, sondern zum Beispiel Unterhaltsames über Sprache oder vor allem auch den ganzen Bereich verantworten, den wir für Schülerinnen und Schüler haben. Und da kann es auch schon mal um ein Mathematikbuch beispielsweise gehen.
Ich hätte jetzt geschworen fast, es sitzen tatsächlich mehr Leute in dieser Duden-Redaktion, aber 15, das ist ganz schön wenig, oder?
Ja, das ist nicht so sehr viel. Früher, ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer wissen das wahrscheinlich, saßen wir ja in Mannheim als Verlag, als bibliografisches Institut. Da war der Verlag auch tatsächlich deutlich größer. Mit dem Umzug nach Berlin im Jahr 2013 ist er kleiner geworden. Und natürlich arbeiten wir mit sehr viel mehr Menschen als mit diesen 15 zusammen, wenn es darum geht, beispielsweise eine Neuauflage des Wörterbuchs zu machen.
Was ist denn jetzt die Hauptaufgabe vom Duden?
Die Hauptaufgabe oder als Hauptaufgabe würde ich bezeichnen, dass Duden Orientierung in allen Sprachfragen und durchaus auch in anderen Fragen gibt. Aber natürlich ist unser Kernbereich gerade in der Wörterbuchredaktion die deutsche Sprache. Und im Bereich Rechtschreibung, da werden wir dann sicher noch ausführlicher drüber sprechen, das ist ja der einzige Bereich der deutschen Sprache, in dem es tatsächlich ein amtliches Regelwerk gibt, das also vom Rat für deutsche Rechtschreibung immer weiterentwickelt wird. Da setzen wir dieses Regelwerk um. Und in allen anderen Bereichen schauen wir uns natürlich ganz genau an, wie die Sprachentwicklung verläuft. Das machen wir auch bei der Rechtschreibung. Das hat natürlich Rückkopplungen, aber gerade im Bereich Grammatik, Stil und bei allen anderen Themen schauen wir uns an, wie die Sprachentwicklung verläuft und ja, gießen das dann in Werke unterschiedlichster Art und geben damit den Ratsuchenden Hilfestellung.
Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, es gibt für die endgültigen Entscheidungen der Rechtschreibung den Rat für deutsche Rechtschreibung seit der Rechtschreibreform. Früher hatte ja der Duden darüber entschieden. Und warum hat der Duden denn diese Macht nicht mehr?
Ja, das ist richtig, was Sie beschreiben. Also bis 1996 durfte der Duden auf den Einband vorne draufdrucken, maßgeblich in allen Zweifelsfällen der Rechtschreibung. Das war zustande gekommen durch einen Beschluss der Kultusministerkonferenz aus dem Jahr 1955. Und man könnte damit natürlich sagen, dass Duden also ein Monopol hatte, in allen Rechtschreibfragen zu entscheiden. Und damals, Mitte der 80er Jahre, gab es dann aber Überlegungen, dass eben doch in staatliche Hände zu legen und tatsächlich auch internationaler zu betrachten. Mitte der 80er Jahre sprechen wir ja noch von 4 deutschsprachigen Ländern, also der Bundesrepublik, der DDR, Österreich und der Schweiz. Und die 4 Länder haben sich in dieser Angelegenheit eben tatsächlich zusammengeschlossen und den Vorläufer dieses Rats für deutsche Rechtschreibung gegründet, der dann das Reformpaket ausgearbeitet hat.
Und welche Vorteile hat das?
Es geht natürlich tatsächlich um die Einheitlichkeit der Rechtschreibung im deutschsprachigen Raum. Das steht im Vordergrund, wobei selbstverständlich auch Besonderheiten der Schreibung in den einzelnen Regionen, also zum Beispiel der stärkere Einfluss des Französischen in der Schweiz oder so, mit berücksichtigt werden. Aber die Einheitlichkeit stand damals tatsächlich im Vordergrund und das steht sie auch heute.
Vielleicht schauen wir uns mal ganz kurz detailliert an, wie ein Wort in dem gelben Rechtschreibbuch überhaupt landet. Letztes Jahr sind ja auch rund 3000 Wörter neu dazugekommen, unter anderem, ganz klar wegen der Pandemie, Social Distancing ist als Begriff neu dabei. Wie und wer entscheidet denn überhaupt, dass dieses Wort dort landet?
Das ist natürlich ein mehrstufiger Prozess. Also zunächst einmal entscheiden Sie alle das, also die Sprecherinnen und Sprecher, indem Sie nämlich solche Wörter benutzen. Und da ist natürlich die Medienlandschaft auch ganz stark involviert. Also dann geht es darum, welche Wörter werden besonders häufig in den Medien, besonders in den gedruckten Medien auch verwendet. Und das schauen wir uns sehr genau an, und zwar mit Hilfe des Duden-Korpus, so heißt das. Das ist eine große digitale Textsammlung mit über 6 Milliarden laufenden Wortformen, die auf 18 Millionen unterschiedliche Wörter zurückgehen.
Das sind jetzt sehr große Zahlen. Kommt man da nicht auch mal durcheinander?
Ja. Es ist viel Material, das da auszuwerten ist. Und da in dieses Korpus gehen eben Texte ein, etwa 25.000 neue jeden Monat. Und die können wir dann auswerten, das machen unsere Computerlinguistinnen und Linguisten, und die ziehen uns dann daraus ganz große Listen tatsächlich, und aus diesen wiederum wählt dann aber die Redaktion aus. Also deshalb erstmal werden die Wörter geprägt, werden verwendet, und dann gibt es natürlich die redaktionelle Arbeit.
Ja, und kann ich auch selber Wörter einreichen?
Ja, das können Sie schon. Das passiert tatsächlich auch immer wieder. Ja. Aber unsere Kriterien setzen wir deshalb natürlich nicht außer Kraft. Ja. Und die lauten so in etwa, ein Wort soll in einer bestimmten Häufigkeit natürlich vorkommen, wobei das nicht fix ist. Also wir sagen jetzt nicht, wenn das in unserem Korpus 10-mal belegt ist, kommt es rein. Und wenn es nur 9-mal belegt ist, kommt es nicht rein. Da muss man immer ein bisschen schauen. Aber es darf eben nicht nur einmal irgendwo vorkommen.
Ja, das heißt, Sie lehnen auch schon Wörter wirklich ausdrücklich ab.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Aber wir setzen auch Wörter sozusagen auf eine Liste und sagen, na, das gucken wir uns doch nochmal an.
Haben Sie da ein Beispiel?
Wie sich das hier weiterentwickelt. Ich wusste, dass das kommt, und ich nehme jetzt den Klassiker. Das ist das schöne Wort Sitt, das ja immer mal wieder auftaucht. Es ging also zurück tatsächlich mal auf ein Preisausschreiben vor vielen Jahren, als es darum ging, dass es ja im Deutschen das Wort Paar hungrig und satt gibt. Also man hat erst Hunger, dann isst man was, dann ist man satt, und es gibt durstig. Aber es gibt kein Wort für den Zustand, der dann erreicht ist, wenn man was getrunken hat. Und der Sieger in diesem Preisausschreiben war damals das Wort Sitt. Und da wird immer mal wieder nachgefragt, weil wir da tatsächlich ja eine Wortschatzlücke haben. Ne? Also dieses Wort gibt es einfach nicht. Ja, und da gucken wir immer mal wieder drauf, aber es will sich nicht durchsetzen tatsächlich.
Ja, benutzt dieses Wort denn überhaupt jemand? Ich habe es noch nie gehört.
Also wie gesagt, es kommen immer mal wieder Anfragen aus der Presse oder so, aber so richtig verbreitet es sich nicht.
Und man muss ja auch betonen, im Duden stehen nicht alle deutschen Wörter.
Nein, das ist immer, ehrlich gesagt, wenn ich das mal so sagen darf, ein bisschen lustig für uns, wenn es heißt, beispielsweise in der Presse, und jetzt gibt es auch endlich dieses Wort, oder ein Wort ist dudenreif, also es wert in den Duden aufgenommen zu werden. Ich hatte ja schon gesagt, im Korpus haben wir ungefähr 18 Millionen verschiedene Wörter, aber viele davon sind eben tatsächlich nur 1, 2 oder 3 Mal belegt und damit tatsächlich jetzt nicht von der Wichtigkeit, dass wir es dann ins Wörterbuch aufnehmen möchten.
Wir sprechen heute über den Duden mit Katrin Kunkel-Razum. Sie ist Chefredakteurin dort. Frau Kunkel-Razum, Sie sind ja der Sprache bzw. der Rechtschreibung so nah wie kaum ein anderer Mensch. Und Sie bekommen ja auch wahrscheinlich mit, wie schnell sich die Sprache verändert. Wie schnell macht sie das denn?
Das ist jetzt natürlich gar nicht so einfach zu bemessen, ja, denn woran wollen wir das festmachen?
An Monaten,
aber natürlich
an Jahren.
Was aber tatsächlich für uns immer wieder faszinierend ist, ist eben wirklich die Schnelligkeit, mit der neue Wörter tatsächlich entstehen. Also da war das letzte Jahr mit Corona natürlich ein Lehrbeispiel wirklich dafür. Das Institut für Deutsche Sprache, und wir können diese Zahl bestätigen, hat etwa 1000 Wörter ermittelt, die im Zusammenhang mit Corona eben entstanden sind. Aber auch wenn wir jenseits solcher drastischen Entwicklungen schauen, in der Technik passiert ganz viel, in der Mode passiert ganz viel, Musik und so weiter und so fort. Also das ist ein ganz, ganz, ganz dynamisches System. Und die Grammatik beispielsweise ist eben nicht ganz so schnell. Da sind die Strukturen natürlich viel stärker festgeschrieben, aber durchaus auch im Wandel. Und dann haben wir einen Wandel in den Anredeformen. Also früher hätte man Hallo nicht in der schriftlichen Kommunikation verwendet. Heute ist das ziemlich normal geworden. Also da ist schon sehr, sehr, sehr viel Bewegung drin in Sprache.
Ja. Und Veränderung bedeutet ja auch, dass einige alte Wörter gestrichen werden müssen. Nach welchen Kriterien denn? Und wie oft machen Sie das?
Es ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Also in der Duden-Ausgabeauflage von, das ist die 27. von 2017, haben wir beispielsweise gar nicht gestrichen. Es kommt eben immer ein bisschen drauf an, wie dick der Duden werden darf, wenn wir eben 3000 oder 5000 neue Wörter aufnehmen. Aber im letzten Jahr, also 2020, haben wir etwa 300 Wörter gestrichen. Und ich kann Ihnen wirklich sagen, das ist ein echtes Ringen, ja, weil unser Herz natürlich an jedem einzelnen Wort hängt. Aber um ein paar Beispiele zu nennen, gestrichen wurde der Aufgebotsschein, den es so nicht mehr gibt. Es wurde auch gestrichen das Wort Ehegespons, was mir selber ein bisschen wehgetan hat, weil ich das Wort so schön finde. Also Ehepartner oder Ehepartnerin. Und große, große Diskussion, ich glaube, das war das am meisten diskutierte gestrichene Wort dann auch in der Öffentlichkeit, war der Hacken-Porsche. Ich hoffe, alle wissen jetzt, was damit
gemeint
ist.
Erklären Sie das ganz kurz?
Ja, das ist dieser Einkaufswagen, den vor allem ältere Menschen, aber nicht nur, hinter sich herziehen, wenn sie in den Supermarkt gehen und ihre etwas größeren Einkäufe dann eben transportieren. Und da sieht man eben in der schriftlichen Sprache, auf die wir uns ja überwiegend stützen, wird das nicht mehr so häufig benutzt. Aber wir haben dann so viel Protestbriefe und Mails bekommen, dass wir uns dieses Wort tatsächlich nochmal genauer angucken werden. Und vielleicht hat das tatsächlich die Chance, auch nochmal wieder aufgenommen zu werden. Das muss man mal sehen.
Und jetzt, wo wir auch schon bei Kriterien sind, Wörter, die gestrichen werden müssen, schauen wir uns noch mal kurz an, welche Kriterien ein Wort überhaupt erfüllen muss, um in den Duden hineinzukommen. Sie haben ja schon am Anfang angesprochen, dass es da einige Kriterien gibt.
Genau, also wir hatten schon ein bisschen über die Häufigkeit gesprochen, ne? Und hinzu kommt aber das Kriterium, dass es auch über einen bestimmten Zeitraum, also einen etwas längeren Zeitraum benutzt werden soll und möglichst eben auch in verschiedenen Textsorten. Und die Sache mit dem Zeitraum war im letzten Jahr eine echte Herausforderung, denn Corona trat ab März bei uns auf ungefähr, ne? Und im Juni waren die Manuskriptarbeiten für den Duden abzuschließen und eigentlich ist diese Zeit zu kurz. Und da mussten wir, tatsächlich so ein ganz klein wenig schon mal in die Zukunft schauen und abwägen, welche der Wörter, die im Zusammenhang mit Corona entstanden sind, eben vielleicht doch eine Chance haben, weiterhin benutzt zu werden und welche eben eher so Eintagsfliegen sind, sich nicht lange halten werden und die dann eben auch nicht aufgenommen werden.
Es gab ja bei Ihnen schon mehrere Aufregungsphasen, die Sie erlebt haben. Ende der 90er Jahre die große Aufregung um die Rechtschreibreform. Seit einiger Zeit geht es um das Gender in der Sprache. Bei welchem Thema gab es denn bisher am meisten Aufregung?
Ja, tatsächlich bei den beiden von Ihnen genannten, also sowohl bei der Rechtschreibreform wie jetzt eben auch beim Gendern. Jetzt muss man natürlich dabei beachten, wenn man die Größe sozusagen der Aufregung einschätzt, dass bei der Rechtschreibreform, also 1996, 97, 98, das zog sich ja dann etwas hin, die Kommunikation noch anders erfolgt ist. Ne? Es gab die sozialen Medien in dem Sinne noch nicht, also es kamen eben tatsächlich ganz viele Briefe beispielsweise. Und heute wird so ein Thema natürlich viel breiter und in sehr unterschiedlichen Medien dann eben auch diskutiert. Also das muss man mit in Rechnung stellen. Aber vom emotionalen Potenzial her, für Aufregung zu sorgen, sind die beiden schon miteinander zu vergleichen.
Ja, und das Gender-Sternchen vor allem polarisiert momentan extrem. Was halten Sie denn von diesem Gender-Sternchen, das ja dafür gedacht ist, wirklich alle Menschen mit einzuschließen und alle zu meinen, egal ob non-binär, binär und Menschen mit verschiedenen Geschlechtern, Mann oder Frau, alle.
Ja, es ist natürlich eine ausgesprochen interessante Entwicklung, dass diese Zeichen, also das Sternchen steht sicher sehr symbolisch dafür, aber wir kennen ja inzwischen auch den Doppelpunkt und etwas traditioneller auch den Unterstrich und früher das große I. Eine sehr interessante Entwicklung, die da zu verfolgen ist, auch für uns in der Redaktion, die aber natürlich nur gesellschaftlichen Entwicklungen sozusagen entspricht. Ne? Denn in manchen Punkten ist da tatsächlich die Entwicklung, auch Rechtsprechung zum Beispiel, ja weiter als die Sprache ist. Und man sieht eben sehr deutlich, dass hier gerungen wird, mit welchen sprachlichen Mitteln die Realität eben doch besser abgebildet werden kann, als das vielleicht bisher der Fall war. Also es geht um den Beschluss von 2017, dass sich eben Menschen als nicht männlich oder nicht weiblich ins Geburtsregister eintragen lassen können. Das haben Sie ja selber gerade gesagt in Ihrer Moderation. Und da ging es damit los, dass erstmal überlegt werden musste, welches Wort nehmen wir denn dafür? Da ist divers dann gewählt worden. Und das hat aber natürlich Folgen. Wenn Menschen das Recht haben, sich als divers eintragen zu lassen, dann haben sie natürlich folgerichtig auch das Recht, in der Sprache berücksichtigt zu werden. Und dann kommen wir eben auch schon mit den traditionellen Formen des Genderns, dem sogenannten Splitting, also liebe Hörerinnen und Hörer, schon nicht mehr weiter, weil andere Geschlechtszugehörigkeiten darin eben nicht abgebildet werden.
Ja, jetzt ist es ja so, die Mehrheit der Bevölkerung lehnt das Gendersternchen laut Umfragen ab. Und zuletzt hatte das ZDF auf der sozialen Plattform Instagram eine Überschrift, da stand, die Islamist-Sternchen-Innen ziehen in immer mehr afghanische Städte ein. Und daraufhin gab es unglaublich viel Unmut, super viele beleidigende Kommentare auch. Zu Recht, Ihrer Meinung nach?
Ja, das ist natürlich wirklich alles abzuwägen. Hier muss ja jede Institution tatsächlich ihre Entscheidung treffen, wie sie diesen Anspruch umsetzt, alle Menschen abzubilden. Und wir enthalten uns da zunächst auch mal der Wertung, sondern beobachten, was da passiert, beschreiben das in unseren Werken eben auch. Ne? Und man muss natürlich sagen, dass diese wortinternen Zeichen, wie wir sie nennen, also Sternchen unterstrich Doppelpunkt, tatsächlich im amtlichen Regelwerk so nicht vorgesehen sind bisher. Auch daran entzündet sich natürlich eine große Diskussion. Und natürlich kommt es immer darauf an, welche Bilder mit Sprache wir eben auch schaffen in den Köpfen. Und ich glaube, gerade bei diesem Beispiel prallt natürlich wirklich unsere Vorstellung, die wir haben, also dass wir bei Islamisten eben doch tatsächlich sehr häufig und ganz überwiegend Männer vor uns sehen, mit der Sternchenschreibung aufeinander. Was sich ja zusätzlich hier nochmal für Diskussionen gesorgt hat, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Genau, aber nicht mal das Gendersternchen löst auch diese großen Debatten aus, sondern alleine die weiblichen und auch einfach die männlichen Definitionen der Sprache. Also, dass man sagt, Kollegen und Kolleginnen. Und Sie haben ja dieses Jahr begonnen, in der Online-Ausgabe des Duden die weiblichen Berufsbezeichnungen so zu definieren und nicht mehr nur auf die männlichen zu verweisen. Ich kann mir vorstellen, Schmähbriefe waren sehr viel da. Warum regen sich denn die Menschen darüber so sehr auf?
Ja, also die Postboten hatten tatsächlich, und Botinnen, aber bei uns sind es tatsächlich zwei Herren, ja, die in den Verlag kommen, hatten tatsächlich gut zu tun. Also es wurden uns auch Duden tatsächlich zurückgeschickt. Das hatte schon etwas so von einer zerbrochenen Liebe bei dem ein oder anderen. So haben wir das manchmal gesehen. Ja, warum ist dieses Thema so extrem emotional besetzt? Das deckt sich tatsächlich auch mit der Rechtschreibreform, glaube ich. Also es sind sehr unterschiedliche Faktoren, die zusammenkommen. Aber zum einen ist Sprache etwas, was wir gelernt haben über viele Jahre, wo wir uns sicher drin fühlen. Und wenn dann neue Anforderungen entstehen, also ich soll jetzt entweder an manchen Stellen statt SZ ein Doppel-S schreiben, das verunsichert. Oder beim Gendern, denke ich, steckt natürlich vor allem auch dahinter, dass es wahrscheinlich eigentlich gar nicht nur um Sprache geht, sondern um das Mitgehen bei all der gesellschaftlichen Veränderung,
die tatsächlich gibt es ja immer diese zwei Seiten. Diese eine Seite, die dafür ist und die andere dagegen und die beiden Seiten kämpfen gegeneinander. Das ist manchmal erschreckend zu beobachten.
Ja, das finde ich persönlich ehrlich gesagt auch sehr schade. Ja, ich würde mir wirklich wünschen, dass da etwas Emotionen rausgenommen wird, dass wir alle mal einen Schritt zurücktreten, vielleicht gerade beim Thema Gendern, und wirklich nochmal die Vor- und Nachteile der einzelnen Varianten diskutieren und einfach wirklich miteinander darüber reden. Aber es ist eine wirklich sehr, sehr scharfe Auseinandersetzung, in der es kaum so ein, ich sag mal, ein Mittelfeld gibt. Also es ist tatsächlich ein dafür oder dagegen. Und wir denken, eigentlich täte da ein bisschen Gelassenheit ganz gut. Es weiß jede und jeder von uns, dass hier noch nicht in jeder Hinsicht der Stein des Weisen oder der Weisen in diesem Falle dann auch vielleicht gefunden wurde und dass da auch mal ein bisschen ausprobiert werden muss. Und das ist nicht per se schlimm.
Wir sprechen heute darüber, wie sich die Sprache ändert und wie die Menschen auch vielleicht anders schreiben, vor allem durch soziale Netzwerke, ne, die kommentieren wie wild, posten Beiträge, auch wenn nicht immer korrekt. Frau Kunkel-Razum, führen uns die sozialen Netzwerke eigentlich zurück zur Sprache, weil wir mehr schreiben?
Ja, also davon gehen wir wirklich aus. Das ist jetzt natürlich schwierig in Zahlen zu bemessen, aber wir denken schon, dass wahrscheinlich noch nie so viel geschrieben wurde wie derzeit, ne? Also da reicht ja die Alltagsbeobachtung. Sie sitzen hier in Berlin in der U-Bahn, in der S-Bahn oder sonst im Zug irgendwie und so viele Menschen tippen in ihre Handys. Man schreibt schnell eine E-Mail irgendwo hin, man äußert sich in den sozialen Netzwerken und so weiter und so fort. Das ist die eine Seite in unserem sozialen Leben. Aber auch im Berufsleben ist es ja doch so, dass viele Menschen, die früher nicht viel schreiben mussten, inzwischen sehr viel schreiben müssen, weil beispielsweise umfangreiche Dokumentationen sozusagen zu dem, was sie tun, notwendig geworden sind. Also denken wir alleine an Pflegeberufe, an verschiedene technische Berufe. Also alles muss irgendwie festgehalten werden. Und von daher wird eine unglaubliche Menge an Texten produziert.
Ja, was ist dabei aber das Problem?
Also erstmal ist es eigentlich gar kein Problem, sondern ganz wunderbar, aus unserer Sicht. Aber natürlich gibt es immer wieder Themen, die damit im Zusammenhang diskutiert werden. Also beispielsweise die Rechtschreibleistungen.
Ja.
Ist es jetzt notwendig, auf bestimmten Messenger-Diensten tatsächlich in korrekter Rechtschreibung zu schreiben?
Ist
und
es
so
denn
weiter.
Notwendig?
Das sind Fragen, die da entstehen. Naja, da würde ich auch sagen, also ich persönlich tue es oder bemühe mich tatsächlich darum, weil Rechtschreibung ja eine Funktion auch hat, die wir selten betrachten. Das ist nämlich die, dem Menschen, der die Nachricht empfängt, das Lesen und Verstehen deutlich zu erleichtern. Ne, wenn jeder schriebe, wie er denn wollte, da würden wir ein ganz schönes Chaos haben und sehr viel Zeit brauchen, um die Nachrichten dann jeweils überhaupt erstmal zu deuten, zu entziffern und so weiter und so fort. Also von daher ist das Einhalten einer Rechtschreibung, auf die wir uns verständigt haben, tatsächlich eine riesengroße Erleichterung der Kommunikation. Und das sollte man nicht vergessen. Aber was man auch ganz klar sagen muss, ist, dass in bestimmten Bereichen dieser Interaktion sich zum Beispiel auch ganz eigene Regeln herausbilden, die sich durchaus auch verfestigen können. Und manches, da muss ich selber manchmal so ein bisschen schmunzeln dabei, geht dann tatsächlich auch in offizielle Kontexte ein. Wir sind, ich weiß nicht mehr genau, ob es letztes oder vorletztes Jahr war, vorletztes glaube ich schon, mit der Frage konfrontiert worden, wo ein Emoji im Verhältnis zum Satzschlusszeichen eigentlich gesetzt wird, also vor dem Punkt oder nach dem Punkt. Und das sind Fragen, die wir sonst eigentlich eher aus der wissenschaftlichen Literatur kennen. Wo kommt die hochgestellte Ziffer hin, ne, wenn ich beispielsweise einen Literaturhinweis geben will?
Ja, benutzen Sie denn selbst Emojis?
Also das wollte ich aber auch selbstverständlich. Ja.
Okay, haben Sie einen Lieblings-Emoji?
Naja, also die verschiedenen Arten von lachendem Kommentar, ja, von leichtem Schmunzeln bis zu wirklich fast Tränenlachen, da benutze ich schon die ganze Palette und dann das Übliche bei Glückwünschen, den Blumenstrauß und so. Also das mache ich auch. Ich finde die sehr schön, weil sie eben über die Sprache hinaus eben nochmal so einen kleinen Kommentar abgeben.
Ja, eine Bildsprache. Wir drücken unsere Emotionen aus. Das mache ich sehr gerne, absolut. Für viele ist das ja auch eine neue Sprache sogar. Und können wir uns sie auch bald im Duden vorstellen?
Das glaube ich jetzt nicht. Also im Duden, wie gesagt, haben wir ja zunächst erstmal nur Wörter, also im Rechtschreibduden, ja, wenn wir jetzt darüber sprechen. Und natürlich, also Wörter, die in sozialen Medien oder auch Abkürzungen, die dort entstehen, haben natürlich, wenn sie weit verbreitet sind, auch eine Chance aufgenommen zu werden. Aber die besonderen Strukturen jetzt im Satzbau beispielsweise oder das Phänomen, dass sehr überwiegend klein geschrieben wird oder so, das findet sich so natürlich nicht im Rechtschreibduden wieder.
Wenn ich das so zusammenfassen kann, wir benutzen sehr viele Emojis. Das heißt, wir möchten gerne kurz und knackig unsere Emotionen ausformulieren mit einem Symbol. Wir schreiben viele verkürzte Wörter. Wir schreiben schnell, teilweise auch ohne Punkt und Komma und teilweise ohne auf die Rechtschreibung zu achten, obwohl wir das eigentlich machen könnten, weil es schneller geht. Ist es heutzutage nicht mehr wichtig, korrekt zu schreiben?
Doch, also wir gehen davon aus, dass Rechtschreibung nach wie vor einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat, aus verschiedenen Gründen. Einen der Hauptgründe hatte ich eben gerade schon genannt. Das ist tatsächlich eine verständnissichernde Funktion, die Rechtschreibung hat. Und manchmal vergleiche ich das so ein bisschen mit Verkehrsregeln, ne? Also auch im Straßenverkehr kommen wir deutlich besser durch, wenn wir uns an die Verkehrsregeln halten. Ein bisschen kann man das mit den Rechtschreibregeln eben auch vergleichen. Aber es geht natürlich auch darum, dass Rechtschreibung zum Beispiel ein hohes Sozialprestige hat, ja, dass doch immer noch darauf geguckt wird, ob ein formales, offizielles Schreiben tatsächlich auch rechtschreiblich korrekt ist. Und ehrlich gesagt ärgere ich persönlich mich sehr, das ist vielleicht individuell, aber ja, wenn Unternehmen oder Restaurants beispielsweise sehr schludrig sind, und das gibt es leider durchaus, was ihre Texte angeht, also beispielsweise ihre Speisekarten oder so, ja, wenn die vor Fehlern strotzen, dann denke ich, ein Korrektor, eine Korrektorin könnte da schon nochmal drüber gucken, denn es ist auch eine Visitenkarte, die man ja nach außen trägt als Unternehmen.
Gibt es etwas, was Sie besonders an der deutschen Sprache mögen?
Das ist jetzt aber wirklich eine schwierige Frage. Mich interessiert tatsächlich die Wortschatzentwicklung mit am meisten. Das muss ich schon sagen. Also Grammatik finde ich auch sehr spannend, aber die Dynamik der Wortschatzentwicklung, das ist etwas, was ich faszinierend finde. Wir haben ja in Deutschland dieses so perfekt ausgebildete Wortbildungssystem, dass wir eben Wörter nehmen können und sie zusammenbauen können und dann ist ein neues Wort entstanden mit einer tollen neuen Bedeutung und das finde ich wirklich faszinierend.
Und im Duden sind übrigens viele Fremdwörter auch aus verschiedenen Sprachen zu finden, zum Beispiel Französisch, Cordon Bleu steht auch drin, oder?
Ja, das steht ganz sicher drin. Ja, also natürlich aus der Kulinarik kommt da einiges. Da ist dann auch das Italienische stark, ne, mit Cappuccino und Latte Macchiato und Rucola und so weiter. Aber der größte Lieferant ist natürlich, das wird jetzt keinen verwundern, der zuhört, ist natürlich Englisch. Das ist ganz klar, weil so viel in der Technik, in der Mode und so weiter dort passiert. Aber es haben tatsächlich immer mal Wörter auch aus kleineren Sprachen die Chance, in den Duden zu kommen. Und 2017 galt das für Wörter aus dem Dänischen, als wir nämlich Hügge und Hüggelig aufgenommen haben.
Duden-Chefredakteurin Katrin Kunkel-Razum ist bei mir zu Gast. Sie haben 1997 als Redakteurin im Duden angefangen. Mittlerweile sind Sie Chefredakteurin. Was hat Sie denn gereizt an dieser Arbeit, als Sie antraten?
Wenn man Germanistik studiert hat, ich glaube, und sich dann auf Sprachwissenschaft konzentriert hat und die Literaturwissenschaft so ein bisschen abgewählt hat, dann ist das, glaube ich, schon völlig faszinierend, wirklich beim Duden arbeiten zu können. Ja. Und es macht mir tatsächlich also nach so vielen Jahren immer wieder Spaß, jeden Tag aufs Neue, das muss ich einfach sagen. Wir haben das ja in der Sendung jetzt schon mehrfach thematisiert. Die Dynamik, die im Sprachsystem steckt, finde ich wirklich faszinierend. Sprache ist etwas, das alle Menschen betrifft, egal ob sie es reflektieren oder nicht reflektieren. Aber sehr viele reflektieren eben tatsächlich drüber. Das heißt, man kommt mit ganz vielen Menschen darüber ins Gespräch, kann sie begleiten, kann eben auch mal einen Rat geben. Also ich finde das wirklich, wirklich faszinierend.
Ja, wie ohnmächtig man manchmal ist in anderen Ländern, wenn man die Sprache nicht beherrscht.
Ja, das ist eine Grunderfahrung, absolut, ja.
Sie leben ja in Berlin, da gibt's ja auch diesen einen Dialekt, der nicht zu überhören ist, also bei Ihnen jetzt nicht, aber bei anderen. Schwäbisch und Badisch, das sind auch besonders interessante ja. Dialekte. Ja. Wie beeinflussen denn solche Dialekte das Hochdeutsch, das Ihnen wahrscheinlich auch irgendwo wichtig ist?
Ja, selbstverständlich ist mir Hochdeutsch wichtig. Das muss es jetzt tatsächlich auch von Berufswegen schon so sein. Aber wenn man ganz genau hinhört, denke ich, hört man auch bei mir so den leicht berlinischen Einfluss. Ich spreche zum Beispiel das I öfter wie ein Ü aus, also sage eher schwimmen als schwimmen. Ja. Mhm. Also das ist tatsächlich das auch bei mir der Fall.
Achte ja. ich jetzt die letzten Minuten drauf.
Ja, aber Sie haben natürlich völlig recht. Berlin ist da ja ein Schmelztiegel, also nicht nur durch die Menschen, die hierher kommen als Touristen, sondern natürlich auch durch viele, die hier wohnen. Und solche großen Stadtsprachen wie das Berlinische sind auch historisch eben dadurch geprägt, dass sie so eine Art Ausgleichssprache sind. Also eben tatsächlich die verschiedensten Einflüsse aufnehmen und mit den angestammten regionalen Eigenheiten auch durchaus verschmelzen. Aber Berlin ist da wirklich immer faszinierend und ich mag es sehr, in der U-Bahn zum Beispiel zu fahren oder in der S-Bahn und zu interpretieren, entweder in welcher Sprache Menschen sprechen, wenn es nicht Deutsch ist, oder tatsächlich auch zu überlegen, wo sie wohl herkommen könnten in Deutschland.
Fühlen Sie
oder
da auch
aus dem deutschsprachigen Raum.
Ja, ja, wie fühlen Sie sich denn, wenn Sie zum Beispiel das Berlinische hören? Ist das dann ein heimisches Gefühl?
Ja. Ja, also da geht es mir so wie wahrscheinlich doch ganz, ganz vielen Menschen, dass man mit diesem Dialekt groß geworden ist. Ich habe ja auch lange im Ausland gelebt und da war es natürlich fantastisch, wenn man sowieso schon auch Deutsch irgendwo gehört hat. Aber wenn es dann auch noch Berlinisch war, ja, dann hat das nochmal einen besonderen Reiz. Und es ist sowas wie nach Hause kommen, das ist ganz klar.
Und was ich bei der Recherche herausgefunden habe, ist, dass Dialekte ja eine eigene, vollständige Sprache sind. Das wissen viele nicht.
Ja, Dialekte haben, also unterschiedlich ausgeprägt, aber Dialekte haben ja nicht nur ihre eigenen Wörter, sondern tatsächlich eben auch grammatikalische Strukturen. Und das ist schon wirklich ein Phänomen, ja, wie perfekt sie eigentlich ausgebildet sind.
Letzte Frage, Frau Kunkel-Razum. Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Dudens?
Für die Zukunft des Dudens wünsche ich mir natürlich, dass er ein nach wie vor für viele, viele, viele Menschen interessantes Werk ist, in dem sie gerne tatsächlich auch mal vielleicht ohne einen ganz direkten Rechtschreibanlass einfach mal stöbern und sich faszinieren lassen davon, welche Wörter man im Duden so entdecken kann.
Und für die Rechtschreibung beziehungsweise unsere Sprache?
Ja, dafür wünsche ich mir natürlich, also bei der Rechtschreibung, dass sie einerseits wichtig bleibt, dass viele Menschen das so, wie ich es erst beschrieben hatte, eben tatsächlich auch im Sinne der Verständnissicherung sehen und verstehen, dass Rechtschreibung einen gewissen Stellenwert hat. Und manchmal wünsche ich mir, dass wir es dann aber doch schaffen, bestimmte Dinge in der Rechtschreibung auch noch ein bisschen besser zu regeln.
Duden-Chefredakteurin Katrin Kunkel-Razum, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit heute und alles Gute. Die Redaktion der Sendung hatte Elinor Krugmann. Ich bin Viktoria Merkulova und bis zum nächsten Mal.